aber schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und ich bleibe jetzt einfach bei diesem fröhlichen Du, das die Deborah hier heute Morgen angestimmt hat. Ich bin Andrea Eisler. Ich durfte tatsächlich an der Hensoldshöhe eine Weile leben als Pfarrfrau. Und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und gesagt habt, die Andrea könnte doch zum Frauentag kommen. Bin sehr, sehr gerne heute bei euch. Und mittlerweile, das muss ich natürlich erzählen, mit meinem Mann wieder im Württembergischen, denn mein Mann ist württembergischer Pfarrer. Wir wohnen jetzt gleich hinterm Fernsehturm, wo es heute regnet und nicht so schön ist wie bei euch, mit unseren 5 Kindern. Das heißt, die werden immer weniger. 3 Jungs wohnen noch mit uns im Pfarrhaus und einer ist im Moment in England, noch Europa, und unsere Tochter in Australien. Also wir sind mittlerweile weltweit aufgestellt. Ich darf heute hier sein. Wenn ich normal unterwegs bin, dann bin ich Pfarrfrau, dann bin ich Mutter und ich darf seit 3 Jahren auch ein bisschen in unserer Kirchengemeinde mitarbeiten, bei Senioren, bei Frauen, bei Kindern, und das freut mich sehr. Da bin ich gerne unterwegs. Jetzt heute bei euch mit einer Schönheit, mit einer Schönheit. Ich glaube, sie hätte wirklich dabei sein können bei den Top 10 der Schönheiten dieser Welt. Wen würdet ihr denn da dazu zählen? Top 10 der Schönheiten dieser Welt. Ich habe es gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass da dazu gehört die Audrey Hepburn. Kennen wir nicht mehr, gell? Da bin ich fast schon zu jung. Grace Kelly, Cindy Crawford und man könnte so weitermachen. Ihr habt vielleicht auch eure persönliche Hitliste. Aber diese Frau, von der ich euch heute Nachmittag ein bisschen erzählen möchte, Sarah, die Frau des Abraham, die muss eine Schönheit gewesen sein. Eine Schönheit der alten Welt. Nun kann man sich fragen, kann man eigentlich von Schönheiten lernen? Kann man von Schönheiten lernen? Wenn ich diese Frage meine Jungs stellen wollte, ich habe das vorsichtshalber lieber nicht gefragt, aber ich könnte mir vorstellen, die hätten eifrig die Köpfe geschüttelt, denn meistens erzählen die sich Blondinenwitze. Ich lasse das heute, gell? Sonst bin ich mit der Hälfte von euch heute im Streit und ihr schmeißt mich hier raus. Also keine Blondinenwitze, aber ob Schönheit oder Klugheit wirklich zusammengeht, kann man schön und weise sein? Ich habe gelesen von einem Stuttgarter Fotografen, Thomas Wagner heißt er, und von einer Autorin, die heißt Christina Patzak, die haben ein interessantes Projekt gemacht. Sie haben 30 Frauen porträtiert, und zwar unter dem hochspannenden Titel Weise Schönheiten, schöne Weisheiten. Weise Schönheiten, schöne Weisheiten. Und die Autorin kam auf diese Idee interessanterweise durch die Begegnung mit der Großmutter ihres Mannes. Eine 96 Jahre alte Dame, und sie sagt, die hatte so eine Ausstrahlung, die strahlte aus ihren Augen wie ein junges Mädchen. Trotz 2 Weltkriege, trotz Flucht, trotz Verlust von Kindern, trotz Verlust ihres Ehemannes. Und so sind es durchgängig ältere Frauen, die beiden porträtiert haben. Und die Autorin sagt, die Gespräche mit diesen Frauen, die waren für mich so bereichernd, dass ich viele Lehrstunden des Lebens erhalten habe. Und dafür bin ich jeder einzelnen Frau dankbar. Ich glaube, von dieser Sarah, von dieser Schönheit, können wir heute Nachmittag auch einiges lernen. Einiges an Weisheit, und die Beschäftigung mit ihr heute Nachmittag, die wird uns bereichern. Gehen wir also mal drauf zu. Wir wissen viel über ihren Mann, über den Abraham, aber auch einiges über seine Frau Sarah. Diese Frau an der Seite des großen Glaubensvorbilds Abrahams, dieses Urvaters. Wie Abraham stammte sie aus Chaldea. Habe ich nur ein kleines Bild davon mitgebracht. Abraham heiratete seine Schönheit noch lange, bevor er dem lebendigen Gott begegnete. Und dann eines Tages sprach nicht nur Sarah in das Leben ihres Mannes hinein, sondern Gott selber. Und der Herr sprach zu Abraham, ihr kennt diese Worte, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, geh aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also durch Gott wird Abraham gerufen und mit Abraham soll ein neues Volk wachsen. Ein Volk, das Gott allein gehört. Ich habe mir überlegt, warum ausgerechnet dieser Abraham? Warum Abraham? Was war an ihm besonders? Nun, die Bibel erzählt nichts. Wir wissen nicht, ob er besonders mutig war, besonders begütert, besonders begabt, ob dieses Ehepaar Abraham und Sarah irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatte, die Gott unbedingt brauchte. Aber Gott ruft die beiden. Gott ruft Abraham. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Gott ruft. Aber es ist nicht zu schön, um wahr zu sein. Gott ruft bis heute. Er sucht Kontakt. Bis heute sucht er Kontakt zu mir und zu dir. Er will mit dir in Beziehung sein. Er will ein Leben lang mit dir unterwegs sein. Er will dir vorangehen und du sollst ihm folgen. Und Gott sucht Menschen, die mit ihm diesen Aufbruch wagen. Aufbruch ins Leben. Und Abraham war tatsächlich ein Besonderer. Ein ganz Besonderer. Denn er ließ sich auf Neues ein. Er ließ sich auf Neues ein. Auf einen Gott, den niemand kannte und verehrte in Chaldea. Auf ein Versprechen, das man ja überhaupt nicht nachprüfen konnte. Auf eine Zukunft, von der niemand wusste, ob sie wirklich so, wie Gott sie voraussagte, Realität werden würde. Und die Sarah, die wagt es mit ihm. Ich weiß nicht, hat Sarah vielleicht gehofft, dass mit Gott alles anders wird? Denn diese Schönheit hatte ja einen gewaltigen Makel, ein Problem. Sie war unfruchtbar. Sie konnte kein Kind bekommen. Sie konnte dem Abraham überhaupt keinen Nachwuchs schenken. Die beiden waren kinderlos und das eine absolute Schande in der damaligen Zeit. Und so sah man auf die Sarah herab und die hätte sich nicht fröhlich im Spiegel anschauen können, sondern man sah auf sie herab, auf sie die Schöne. Welch ein Schmerz. Ich weiß nicht, hoffte Sarah mit diesem Gott doch noch zu einem Kind und damit auch zu Ansehen und zu Selbstwert zu kommen? Hat diese Anrede Gottes in ihr vielleicht neue Hoffnung geweckt? Hoffnung, die sie schon so lange begraben hatte? Oder war es einfach zu schön, um wahr zu sein, was dieser Gott da versprach und sie wollte mit, sie wollte das testen. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Egal wie, die Sarah, die folgt ihrem Mann. Wenn ihr euch erinnert, manche von euch können sich erinnern, wer ist wem gefolgt? Bist du deinem Mann gefolgt? Dein Mann dir? Wie war das im Neuland? Wurdest du angenommen, anerkannt? Hast du Heimat gefunden? Ich glaube, da kommen ganz viele Erinnerungen in uns hoch. Die Sarah folgt ihrem Mann, aber eigentlich folgt sie auch Gott und diesem großen Abenteuer Gottes. Geh, geh. Man könnte nun denken, gell, Abenteuer, das ist nur was für junge Leute. Ich sehe das so an meinen Kindern. Ohne zu überlegen, chatten die durch die Welt. Da ist plötzlich auch das Klima übrigens kein Thema. Aber man erobert die Welt. Nach dem Abitur bereist man ferne Länder. Und der neueste Trend bei uns im Raum Stuttgart, ich weiß nicht, ob das hier im schönen Franken auch schon so ist, bei jungen Eltern legt man die Elternzeit wunderbar übereinander. Und dann schnappt man sich das Neugeborene und geht erst mal 2 Monate auf Weltreise. Ja, ich sehe nickende Gesichter. Sie haben die Erfahrung auch gemacht. Also super neuer Trend, von wegen gestresste Elternzeit, Weltreisezeit mit Baby nennt man das. Ich war auch so gestresst, ich weiß nicht, das hätte ich glaube nicht überlebt. Sarah wagt's, sie folgt ihrem Mann. Was hat den Abraham motiviert? Warum hat er sich mit Gott auf den Weg gemacht? Es ist hochspannend, dass die Bibel, wer es nachlesen will, 1. Mose 12, ganz knapp nur erzählt. Und der Herr sprach zu Abraham und Abraham ging. Gott greift in das Leben von Abraham hinein mit nur einem einzigen Wort. Und so tut das immer. Nur ein einziges Wort. Schon bei der Schöpfung. Gott spricht, es geschieht. Ein Wort genügt. Und der Sturm wird still. Ein Wort genügt und Saulus fällt aus dem Sattel und er wird zu einem Paulus. Die Anrede von Gott, die muss für Abraham so überzeugend sein, dass er sich tatsächlich auf den Weg macht. Und die Sarah, die zeigt ihm nicht den Vogel. Die sagt nicht, hast du dir das genau überlegt? Die zieht einfach mit. Gell, es ist doch so, wenn unsere Männer Ideen haben, dann haben wir Frauen 1000 Einwände. Geht's noch? Wie kannst du auf diese Idee kommen? Hast du zu wenig zu tun, ja? Also, ihr könnt euch vorstellen, die Sarah hätte 1000 Einwände haben können. Wohin denn? Hätte sie fragen können. Du kennst doch das Land nicht einmal. Hast du auf Google Maps gegoogelt, wo es da genau lang geht? Hier in Ur, da haben wir es doch gut. Ur war damals eine Weltstadt, nahe von Baran am Fluss des Euphrat gelegen. Damals floss wirklich der Euphrat an der Stadt quasi vorbei und deswegen war Ur eine großartige Handelsstadt. Die Sarah war alles andere als ein Landei. Du willst mit mir aufs Land. Ich bin eine Städterin, hätte sie sagen können. Du willst ein Nomade werden. Hör mal, ich bin mein Bungalow gewöhnt, aber kein Karawan. Und warum denn das Ganze? Und was ist mit meiner Familie? Wen soll ich zu meiner Geburtstagsparty einladen in Zukunft? Geht gar nicht. Sie hätte viele Einwände anführen können und sie hätte auch sagen können, sag einmal, was für ein Gott ist das eigentlich, von dem du da sprichst? Wir glauben hier an den Mondgott oder an Nanna oder an die Zikkurat, der in der Zikkurat angebetet wird. Was ist das für ein neuer Gott, von dem du da erzählst? Wer ist denn das? Kennt doch niemand. Sie hat keine Einwände. Sie geht mit. Sie können natürlich einwenden, nun, was hatte diese Sarah damals überhaupt zu sagen? Hatte sie was zu sagen? Aber wir werden diese Sarah noch kennenlernen als eine sehr selbstbewusste Frau, als eine, die sich sehr wohl ihrer Haut wehren konnte. Und deswegen beeindruckt es mich, dass Sarah mitzieht mit ihrem Mann. Sie folgt ihrem Mann ins Abenteuer. Und sie hat nicht mehr als nur ein Wort Gottes, ein Versprechen. Ich will dich segnen. Und das können wir von dieser Schönheit Sarah lernen. Erste Lektion. Es ist gut. Es ist gut, Gott voll Vertrauen zu folgen. Es ist gut, Gott voll Vertrauen zu folgen. Wir haben es ungleich besser als Sarah. Wir haben schon viel von diesem Gott gehört. Wir können nachlesen, was Menschen mit ihm erlebt haben in seinem lebendigen Wort. Sarah hat erste Erfahrungen mit ihm gemacht, aber eine erste Lektion gelernt. Es ist gut, Gott voll Vertrauen zu folgen. Und so vertraut sie nicht nur ihrem Mann, sie vertraut darüber Gott selber. Obwohl sie nichts in der Hand hat, obwohl die Zukunft offen ist und obwohl sie alles Alte zurücklassen muss. Sie folgt. Sie will das lernen. Und sie hat nur das eine, das Gott anbietet. Ich will mit dir sein. Stellt euch mal ein Kind vor, es hat ein Bonbon in der Hand. Vielleicht hast du es ihm gegeben als Mama oder als Oma. Und du hast aber auch eine ganze Tüte Bonbons und du sagst nun diesem Kind, was möchtest du? Das eine Bonbon fertig lutschen oder die ganze Tüte? Das wird sofort dabei sein und die ganze Tüte in Empfang nehmen. Bemerkung am Rande, so sind meine Kinder hier so groß und mutig geworden, weil sie von den Schwestern immer so aufgezogen wurden, gell? Mit so wunderbaren Bonbola und Sachen. Aber so geht es uns auch. Wir können etwas wagen, wir wagen, Altes loszulassen, wenn wir dabei gewinnen, wenn wir gewinnen. Sarah hatte wohl den Eindruck, ich kann doch vielleicht durch diesen Weg gewinnen. Gott möchte, dass wir gewinnen. Die Bibel erzählt es auch an anderer Stelle. Da ist dieser Händler, der alles verkauft, um die eine unglaubliche Perle zu kaufen und zu gewinnen. Da können wir wirklich alles loslassen, weil wir wissen, wir gewinnen mehr als alles. Wir Menschen, wir klammern uns ja an alles, gell? Wir wollen haben, wir wollen halten, wir wollen Besitz anhäufen, wir wollen sein, wir wollen Sicherheit und Geborgenheit. Aber Geborgenheit und Sicherheit gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Nur da, wo er sagt, ich will mit dir sein. Nur da, wo er sagt, ich segne dich. Abraham und Sarah haben noch keine Ahnung davon. Aber sie wagen es und sie lassen sich darauf ein und folgen diesem Gott voll Vertrauen. Ja, aber wenn wir miteinander weiterlesen, dann sieht dieser Auszug aus Ur zunächst mal ganz anders aus, verblüffend. Ich lese euch das mal. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort, und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Moment, wer ist denn nun dieser Terach? Der Vater hatte der dazwischen gegrätscht und hatte gesagt, Moment Abraham, ich bin das Familienoberhaupt und ohne mich geht hier gar nichts. Hatte er diesen Auszug gestoppt? Hatte er eingegriffen? Hat er Einspruch erhoben und gesagt, ohne Sippe und Familie kannst du nicht allein von hier fahren. Außerdem, der Weg durch die Wüste, das ist viel zu gefährlich. Oh, Entschuldigung. Ich habe ihn hier mitgebracht, den Weg durch die Wüste. Wenn man sich überlegt, wie man von Ur ins Land Kanaan kommt, ins verheißene Land, dann würde der Weg einmal quer Richtung Westen führen, mitten durch die Wüste. Vielleicht hatte der sippenälteste Terach gesagt, viel zu gefährlich, lebensgefährlich. Du setzt meine Sippe nicht aufs Spiel. Ich übernehme das Kommando. Und wir ziehen am Fluss Euphrat entlang, den sicheren Weg über die Handelsstraße. Ja, haben sie dann gemacht. Abraham hat auf seinen Vater gehört. Und wo landet er? In einer verlassenen Handelsstation in Haran. Aber nicht im verheißenen Land, nicht im verheißenen Land. Und erst als der Patriarch gestorben ist, hört Abraham wohl erneut diesen Ruf Gottes, Abraham, geh. Und dann erst zieht er wieder aus. Aber mittlerweile ist er ein alter Mann, ist Sarah eine Seniorin. Und die beiden sind wirklich alt geworden, Ruheständler eigentlich. Mich verblüfft diese Geschichte, aber ich erlebe das so oft. Wie oft erleben wir den Segen Gottes nicht in seiner Fülle und seine Leitung, weil wir ihm nicht völlig vertrauen, weil wir ihm nur mit Kompromissen folgen, weil wir nicht ganz gehorchen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, hat mal jemand gesagt. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Halbe Sachen mit Gott sind ein ganzer Krampf. Ihm ganz gehorchen, das führt uns ans Ziel. Und so erleben es auch Abraham und Sarah. Erst dann kommen sie an im verheißenen Land Kanaan. Und trotzdem steckt in dieser Geschichte auch eine Ermutigung. Wir sind nie zu alt, nie, um nochmal neu anzufangen. Um noch neu Vertrauen zu lernen. Immer können wir neu anfangen, immer neu lernen, ihm zu folgen. Und er wird uns auf diesem Weg segnen. Er wird vorangehen und bei uns sein. Ganz gewiss, ganz gewiss. Gewiss? Oder doch zu schön, um wahr zu sein. Da waren sie angekommen im Land Kanaan. Und dann Probleme, große Probleme. Hungersnot ist in diesem Land. Ist das jetzt das verheißene Land? Und dann ist hier Hunger und keine Möglichkeit, hier zu überleben. Kann das sein, dass Gott führt und ich folge und dann läuft eben nicht alles gut? Und kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Abraham und Sarah gehen miteinander durch eine erste Krise. Und jetzt haben sie die Wahl, entweder weiter vertrauen oder sich selbst helfen. Entweder warten, dass Gott eingreift, oder das Heft in die Hand nehmen. Und sie entscheiden sich für Letzteres. Und genau da fangen die Schwierigkeiten erst richtig an. Abraham und Sarah ziehen nach Ägypten. Fruchtbares Land, um den Nil herum gibt es genug zu essen. Aber nun ist Sarah immer noch eine Schönheit. Und Abraham denkt, das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Ich gebe sie aus als meine Schwester. Vielleicht ist das weniger verfänglich. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Der Pharao wirft begehrliche Blicke auf diese Schwester, auf Sarah. Und er holt sie in den Palast. Abraham wird reich belohnt, er bekommt neue Schafherden dazu, Rinder, Esel, aber da sitzt er nun und seine Frau ist weg. Wie soll Gott jetzt seine Verheißung einlösen? Wie soll es jetzt Nachwuchs geben? Ein großes Volk, wo soll jetzt der Segen noch herkommen? Nur mit Schafen und Rinde hatte Abraham eigentlich nicht gerechnet. Er wollte doch ein Nachkommen. Da sitzt er bei seinen neuen Schafherden, ratlos und beschämt. Eigentlich hätte er fristlos von Gott entlassen werden müssen, oder nicht? Hätte Gott nicht sagen können, Entschuldigung Abraham, ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass du so ein richtig guter Nachfolger bist. Einer, mit dem das funktioniert. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Da sitzt er. Und während er da sitzt, handelt Gott. Ist ganz oft so. Während wir noch sitzen, grübeln, vielleicht auch beschämt sind, handelt Gott. Im Haus des Pharao bricht eine seltsame Krankheit aus. Und ganz erstaunlich, der Pharao, der mit diesem lebendigen Gott noch nie zu tun hatte, der findet die Ursache heraus. Die Ursache, das muss diese Frau sein, die Sarah. Und tatsächlich, sie ist eigentlich eines Mannes Frau. Sie ist die Frau von Abraham. Das heißt, sie ist für mich nicht zur Verfügung. Peinliche Geschichte. Da muss ein Pharao, da muss ein Ägypter dem Mann Gottes aufzeigen, wie er zu handeln und zu leben hat. Wir erleben das oft, dass wir uns auch an Nichtchristen abschneiden können, eine dicke Scheibe abschneiden können, wie wir umzugehen haben mit Wahrheit, mit unserem Zusammenleben. Abraham lernt es da. Und Abraham und Sarah lernen eine zweite Lektion, eine ganz wichtige zweite Lektion. Sie lernen, Gott braucht meine Hilfe garantiert nicht. Durch meine Hilfe bringt er mich nicht heraus aus Sorge und Angst und Not und Problemen. Das Einzige, was er von mir braucht und erwartet, das ist Stille sein und hoffen. Das ist mein Gehorsam. Gott braucht meine Hilfe nicht, aber meinen Gehorsam, mein Stille sein und hoffen. Eine wichtige Lektion, eine wichtige Lektion. Abraham und Sarah lernen sie und sie kehren zurück aus Ägypten ins Land Kanaan. Ich bin heute zu schnell, gell? Ins Land Kanaan. Sie üben sich darin, Gott zu vertrauen. Und sie machen jetzt tatsächlich wunderbare Erfahrungen. Da beschenkt sie Gott mit Reichtum und Frieden, obwohl Abraham nicht das fruchtbare Land um den Jordan wählt, sondern das hügelige Bergland. Und dann kann Abraham seinem Neffen Lot helfen in einer Auseinandersetzung mit ernsthaften Feinden. Und dann begegnet Abraham einem Friedenskönig Melchisedek, von dem er Segen erfährt. Erfahrungen, die das Vertrauen von Abraham und auch von Sarah gestärkt haben. Abraham erfährt am eigenen Leib, Gott ist mein Schild und mein sehr großer Lohn. Und auch die Sarah erfährt das als seine Teilhaberin. Aber was ist eigentlich mit diesem großen Verheißung? Die bleibt immer noch aus. Was ist mit diesem großen Volk, zu dem Abraham werden soll? Gott hat sie immer noch nicht erfüllt. Über Jahre hin hat sich diese Verheißung nicht erfüllt. Und die warten immer noch wegen dieses einen göttlichen Wartes. Aber kein Kind hat sich eingestellt. Und nach menschlichem Ermessen scheint das mittlerweile auch absolut ausgeschlossen. Die sichtbare Wirklichkeit, die Realität steht dem entgegen. Ich glaube, dass darin oft unsere schwersten Anfechtungen liegen. Dass das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, dass die Realität, in der wir leben, dem entgegensteht, was Gott zu uns sagt. Was helfen mir all die schönen und frommen Sprüche, wenn die Wirklichkeit, die ich erlebe, so ganz anders aussieht? Und dann ruft Gott seinen Abraham heraus in einer seiner Grübelnächte, in einer Nacht voller Zweifel. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach: Sieh den Himmel an, zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Wir können lernen von Abraham und Sarah, wenn der Zweifel uns packt und wenn die Anfechtung dasteht, ob denn das wahr ist, dass dieser Gott mich liebt, so wie ich bin, mit allen meinen Ecken und Kanten, auch mit meinen Mängeln, obwohl ich mich oft selber nicht leiden kann. Oder ob das stimmt, dass dieser Gott wirklich immer für mich da ist, obwohl er es oft so fern zu sein scheint und ich Mutterseelen allein. Ob das stimmt, dass er allmächtig ist und mir helfen will in meiner jetzigen Situation und mit diesen riesigen Schwierigkeiten, mit denen ich gerade zu kämpfen habe. Und ob es wahr ist, dass er sich kümmert und dass er felsenfest zu seinem Versprechen steht. Wir können das lernen von Abraham. Er sagt Gott seine Not gerade raus. Er verheimlicht seine Zweifel nicht und seine Anfechtung. Herr Abraham legt Gott frustriert und resigniert die Realität hin auf den Tisch. Einfach so. Das hört sich wirklich frustriert an, das Reden Abrahams. Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Mein Knecht Eliezer, der wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Siehe, einer aus meinem Haus, der wird mein Erbe sein. Darf man eigentlich so frustriert mit Gott reden? Ja, man darf. Und Abraham tut das. Er legt seine Probleme offen auf den Tisch. Er nennt Gott die Unruhe seines Herzens. Und er nennt ihm den ganzen Kampf, der in ihm tobt. Seinen Unglauben genauso wie sein Fünkchen Glaube, das er vielleicht noch hat. Und Gott steigt drauf ein. Und redet mit Abraham wie mit einem Freund. Mehr noch, er hilft ihm zu glauben und er zeigt es ihm handgreiflich, wie mächtig er ist. Komm raus, ich zeig dir den sternenübersäten Himmel. Und Abraham lernt, und ich glaube mit ihm vielleicht ein Stück weit schon Sarah. Meine Zweifel und meine Fragen, die sind bei Gott gut aufgehoben. Meine Zweifel, meine Fragen, sie sind bei Gott gut aufgehoben. Abraham wird getröstet, er wird ermutigt, er wird wieder aufgebaut durch Gottes Reden. Kein Wort antwortet er, wenn wir dem Bibeltext folgen. Er wird ganz still. Und dann heißt es, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er kann wieder glauben. Ja, er schließt sogar einen Bund mit diesem Gott, obwohl er immer noch nur dieses Versprechen hat und nicht mehr. Und die Sarah? Vielleicht steckt sie doch noch in der Lerneinheit 2 fest. Mit Gott. Stille sein und hoffen. Vielleicht denkt sie immer noch, zu schön, um wahr zu sein. Ich bekomme kein Kind mehr. Tatsächlich, sie grübelt, sie schmiedet Pläne, wie Gott, der das offensichtlich nicht schafft mit dem Nachwuchs, wie dem wohl zu helfen sei. Und dann hat sie sich einen sehr feinen Plan ausgedacht. Hagar, ihre Magd, die soll als Leihmutter herhalten. Sie ist die Herrin, sie, die Sarah, und sie kann ohne weiteres befehlen. Und Abraham? Er, der gerade noch so wunderbar ermutigt wurde, Gott zu vertrauen, der lässt sich tatsächlich auf diesen Plan ein. Der folgt willenlos seiner Frau. Hätte er nicht diese ermutigende Begegnung mit Gott da in der Nacht noch einmal teilen sollen mit seiner Frau Sarah? Hätte er nicht auch ihren Glauben entfachen können und nochmal Hoffnung weitergeben können? Nein, er lässt sich auf diese Ränkespiele ein. Abraham gehorchte der Stimme Sarahs, steht da. Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Und es gelingt. Sarah schafft es. Sie schafft es, Gott Nachhilfe zu erteilen. Ein Kind wird geboren, der Ismael. Ein Sohn Abrahams, wunderbar. Aber kein Sohn der Sarah. Und schon bevor dieses Kind auf der Welt ist, wachsen Streit und Hochmut und Eifersucht und Unfriede sind geboren. Sarah hat zu kurz gedacht. Und nun muss sie auslöffeln, was sie eingebrockt hat. Gell, wie viel Not beschwören wir herauf mit unseren ach so menschlichen Problemlösungen. Immer wieder. Wie viel Not ließe sich vermeiden, wenn wir mit Gott in einem ganz innigen Gespräch bleiben würden, wenn wir auf ihn hören würden und ihm folgen und nicht unsere eigenen Ideen durchsetzen. An dieser Stelle können wir nur staunen über die Güte und über die Langmut Gottes. Wie der geduldigste Lehrer geht er mit Abraham und Sarah um. Er lehrt seine Wege. Er lässt sie Erfahrungen machen. Aber immer wiederholt er sie zurück und sagt, Moment, jetzt doch mal diese Lerneinheit. Wir wiederholen, wie ein Lehrer in der Schule. Er gibt eine zweite Chance. Welch eine Barmherzigkeit. Und so lernen Abraham und Sarah einen vierten Schritt. Sie lernen, Gott ist geduldig. Und er schreibt auf unseren krummen Wegen gerade. Gott ist geduldig. Er schreibt auf unseren krummen Wegen gerade. Allerdings, 13 Jahre lang hören Abraham und Sarah nichts mehr von Gott. 13 lange Jahre. Die biologische Uhr, die hat längst ausgetickt. Abraham ist 99, Sarah ist 89. Und da erst nimmt Gott das Gespräch wieder auf. Gott fordert diese Geduld wohl auch von denen, die ihm folgen. Und Gott sagt, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater sein vieler Völker. Es ist, als ob Gott noch mal ganz von vorne anfängt, ganz neu beginnt mit Abraham. Gott ist nicht nachtragend. Nein, er trägt uns nichts nach. Im Gegenteil, er trägt unsere Schuld davon. Er schließt mit uns einen Bund, der ewig Bestand hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Egal, was vorgefallen ist in meinem Leben oder in deinem Leben, egal, du darfst täglich ganz neu beginnen. Wie ein Schulanfänger. Ach, ich erinnere mich noch an meine Schulanfänger. In Württemberg ist es ganz easy, sage ich euch. Aber in Bayern ist das schon ein bisschen eine Herausforderung mit der Schule. Und ich weiß noch, wie unser Reinhard, der eben grobmotorisch beim Fußball der echte Könner war, aber nicht feinmotorisch am Schreibtisch, wie er schreiben lernen sollte. Oh weh. Und dann kam der Füller ins Spiel und es kam zu Tintenklecksen und es kam ja zu Unfällen auf dem Papier und aber Tintenkiller, strengstens Verbot. Tintenkiller, strengstens verboten. Also musste man manche Seite nochmal von vorne beginnen. Und jedes Mal, wenn die blanke Seite wieder da lag, dann dachte ich, eigentlich ist es gut. eigentlich ist es gut. So ist es doch auch bei mir und Gott. Ich darf immer wieder neu beginnen, auf einer völlig weißen Seite Papier. Jeder Tag ist ein Tag, den ich neu beginnen kann, auf blütenweißem Papier, durch meinen Herrn. Gott beginnt neu mit Abraham und Sarah. Er stattet ihnen sogar ganz persönlich einen Besuch ab im Hain Mamre. In Gestalt von drei Männern kommt er vorbei. Abraham springt und rennt, Sarah werkelt in der Küche und der Besuch, der fragt ganz harmlos, wo ist Sarah, deine Frau? Mit dieser kleinen Frage, da rührt Gott den ganzen Schmerz noch einmal an und die ganze Bitterkeit. Zweifel und Glaube, Enttäuschung und Hoffnung der beiden werden da nochmal angerührt. Gott rührt den wunden Punkt an. Die kinderlose Schönheit Sarah. Sie kann nicht stolz am Zelteingang stehen und ihre Kinder präsentieren. Sie hat nichts vorzuzeigen. Und dabei dreht sich doch die ganze Geschichte eigentlich nur um die Zusage Gottes. Du wirst einen Sohn bekommen. Du sollst gesegnet sein. Mit seinem ganzen Herzen hat Abraham an dieses Versprechen Gottes geglaubt. Aber es ist noch immer nichts passiert. Hat denn Gott sein Wort zurückgezogen? Lügt Gott? Oder war der Glaube dieses Abraham Wahnsinn? War es doch zu schön, um wahr zu sein? Nein, Gott hat sein Wort nicht zurückgezogen. Gott steht zu seinem Wort. Fürchte dich nicht, du darfst meinem Wort glauben. Und auch wenn du gar nichts siehst, jetzt endlich, jetzt setzt Gott noch einmal an. Und er setzt noch einmal sein Versprechen entgegen. Ich will wiederkommen zu dir übers Jahr. Und siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Wir können das lernen von Abraham und Sarah. Lektion Nummer 5. Gott steht zu seinem Wort und er ermöglicht uns jeden Tag neu einen Neuanfang, den Neuanfang ihm zu vertrauen. Die Sarah, die hält sich verborgen. Aber sie wäre nicht Frau, wenn sie nicht an der Zeltwand gelauscht hätte, gell? Dieser Besuch, der hat sie doch interessiert. Aber als sie das hört, diese Ankündigung jetzt, sie so alt geworden, da lacht sie, da beginnt sie zu lachen. Und ihr Lieben, ich verstehe sie. Sie war doch eine nüchterne Frau, sie war nicht nur eine Schönheit, sie war eine kluge Frau. Sie rechnete weiter mit Realitäten, aber sie rechnet wieder zu kurz. Sie rechnet nicht mit den Möglichkeiten Gottes. Das riesige Angebot Gottes, das kann sie mit ihrem kleinen Herzen überhaupt nicht erfassen. Sie kann nicht mehr. Und der Herr sprach zu Abraham, sag mal, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Da schämt sie sich. Sie weiß sich entdeckt. Gott hat ihren Einspruch gehört. Und sie versucht, sich mit einer Lüge zu rechtfertigen, habe ich nicht gesagt. Sie manövriert sich noch tiefer hinein in ihre Lüge. Aber Gott lügt nicht. Das ist das Einzige, was Gott nicht kann. Gott kann alles, aber er kann eines nicht. Er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Gott widerspricht der Sarah auch nicht. Ja, eigentlich ist es unmöglich. Sie kann kein Kind mehr gebären. Spricht alles dagegen. Es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Aber meine Verheißung wird in Erfüllung gehen. Sarah hat übersehen diesen einen Satz, den Gott hier sagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott sagt es selber, mir ist nichts unmöglich. Mit mir musst du rechnen, wenn deine Zweifel übermächtig werden. Mit mir musst du rechnen mit dem allmächtigen Gott. Gott hat die Sache in Händen. Gott hat auch deine Sache in seinen guten Händen. Deine Not, deine Probleme, den Punkt in deinem Leben, wo du nicht weiterkommst. Er ist nicht gebunden an unsere Grenzen. Er lebt nicht in unserer Enge. Es gibt kein Naturgesetz dieser Welt, das er nicht aushebeln könnte. Gott hat Macht. Und Gott hat Kraft, durchzubrechen, auch da, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Und erst hier lernt es die Sarah, nachdem sie erst so gelacht hat, hinter der Zeltwand. Sie lernt es, Gott ist nichts unmöglich. Was er sagt, das tut er auch. Auch uns ruft Gott heraus. Er ruft uns durch Jesus Christus, komm, folge mir nach. Und da, wo wir ihm folgen, da gelten uns seine Verheißungen. Die Verheißung seiner Vergebung, die Verheißung seiner Nähe und die Verheißung eines ewigen Lebens. Es gilt für uns. Wir dürfen ihm das glauben, was Gott sagt. Das tut er auch. Und er sagt so Gutes zu uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Er tut's. Und er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Er tut's. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, er tut's. Können wir das glauben? Oder lächeln wir gelegentlich kritisch, überheblich oder auch ungläubig wie so eine Sarah? Ach, bei uns ist so viel Glaubensarmut, so viel Schwachheit, so viel Hilflosigkeit. Aber Gott spricht ganz neu zu uns und er will unsere Hoffnung neu entfachen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und dann endlich hoffen Abraham und Sarah und sie hoffen nicht umsonst. Sarah ist gute Hoffnung. Sie glauben nicht mehr ohne Ziel. Gott erfüllt seine Zusage. Gott verwandelt alle Tränen, alle Kämpfe, alle Unsicherheiten und allen Zweifel in ein helles Freudenlachen. Und er will auch unser Lachen verwandeln, wirklich verwandeln. Gelegentlich unser Hohngelächter oder unser spöttisches Gelächter verwandeln in ungläubiges Staunen. Gott bleibt sich treu und er tut, was er sagt. Und dann hält Sarah ihren Sohn in den Armen. Einen eigenen Sohn. Sie kann jetzt vor Freude lachen. Es ist nicht so schön, um wahr zu sein. Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, sagt sie. Und Abraham gibt seinem Sohn diesen Namen, diesen wunderbaren Namen Isaak. Lachen. Lachen heißt er. Man wird lachen, wenn man Gott folgt. Ja, man wird lachen. Was hatte man über Abraham und Sarah gelacht schon in Ur? Was, ihr wollt gehen? Mit einem unbekannten Gott? Was hatte man über die Sarah gelacht, über diese Schönheit? Ohne Kind. Und jetzt können sie vor Freude lachen. Gott bestätigt sich als der treue und der allmächtige Gott. Ja, wir müssen oft die wunderbaren Zusagen Gottes durch Anfechtungen gewinnen und durch Kämpfe uns richtiggehend erobern. Glaube ist und bleibt ein Wagnis. Glaube ist der Verzicht auf meinen eigenen Weg und das Hineinfinden in die absolute Geborgenheit bei Gott. Glaube ist das Hineinfinden ins Vertrauen Gott gegenüber. Glaube ist das Festhalten trotz aller Widerstände an diesem allmächtigen Herrn, bis er erfüllt, was er versprochen hat. Und er will's erfüllen. Und dann wird einmal auch unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich, so sagt der Psalmbeter. Glaube ist ein Lernfeld, habt ihr es gemerkt? Ein Lernfeld. Gott selbst hat den Abraham an die Hand genommen in diesem Lernfeld und auch die Sarah hat ihre Lektionen gelernt. Wir können wirklich lernen von dieser Schönheit, Sarah. Ich habe euch jetzt noch einmal diese Lernfelder aufgelistet. Und ich möchte euch bitten, nehmt euch doch ein paar Minuten noch einmal über diese Lernfelder nachzudenken. An welcher Lektion stehst du gerade? Welches ist dein größtes Lernfeld, deine Herausforderung, die du vielleicht auch neu in Angriff nehmen möchtest? Und wenn ihr möchtet, dann sagt doch geschwind eurem Nachbarn, wo ihr gerade steckt. Ich lasse euch mal 2 Minuten Zeit. Des Glaubens. Wir können sie lernen von der Schönheit Sarah. Ich wünsche euch, dass ihr dazulernt, dass ihr wächst daran und dass ihr diese Schönheit des Glaubens erlebt. Ich glaube, wenn wir das durchbuchstabieren, dann werden wir mehr und mehr die Schönheit des Glaubens an unseren allmächtigen Gott erleben. Ich bete mit uns zum Schluss. Herr, wir danken dir für dieses Vorbild, dieser Schönheit Sarah. Sie hat es nicht einfach gehabt, aber du hast sie in deine gute Schule genommen. Und sie hat bei dir lernen dürfen, was es heißt, dir voll Vertrauen zu folgen. Dir zu gehorchen, stille zu sein, zu hoffen. Fragen und Zweifel dir zu bringen. Danke, dass du auch uns all das lernen lässt. Du siehst, wo wir gerade stecken, jede einzelne von uns. Wir möchten dich bitten, stärke du uns den Glauben. Ermutige du uns immer wieder. Und zeig du uns das, dass dir nichts unmöglich ist, dass du das tust, was du sagst. Amen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ihr habt so geduldig zugehört. Wer möchte noch ein Lied singen? Das passt hier zum Schluss.